Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf, dem Sportpsychologie-Podcast. Schön, dass du wieder oder heute zum ersten Mal zuhörst. Mein heutiger Gast ist in Malmö in Südschweden geboren. Ich hoffe, es stimmt, wir werden nachher noch fragen. Aber keine Sorge, der Podcast ist auf Deutsch, da mein Schwedisch leider nicht ausreicht. Aber als ganz, ganz großer Skandinavien-Fan freue ich mich natürlich auf meinen ersten skandinavischen Gast hier. Er ist 150-maliger schwedischer Handballnationalspieler und heute als Torwarttrainer tätig. Zu seinen größten Erfolgen als Spieler zählen 2 Champions League-Siege, 2 Pokalsiege, Europapokal, der Pokalsieger, 7-facher deutscher Meister, 3-facher DHB-Pokalsieger, Europameister 2000 und Silbermedaillengewinner der Olympischen Sommerspiele in London 2012. Wird man fast atemlos. Außerdem wurde er mehrfach zum besten Torhüter und wertvollsten Spieler in der schwedischen Liga gewählt und zu Schwedens Handballer der Saison 13-14. Die Erfolge hören als Torwarttrainer nicht auf. 2020 wurde er Champions League-Sieger, 2019 EHF-Pokalsieger, 2020, 21, 23 deutscher Meister und, um nur einige Titel zu nennen. Seine Karriere begann er in Schweden, in seinem Heimatverein Ystad, bevor er dann über 20 Jahre in Deutschland spielte, zuletzt bis 21 beim THW Kiel, wo er heute auch als Trainer arbeitet. Zusätzlich ist er leitender Torwarttrainer beim Deutschen Handballbund, wo seine Aufgaben über die reine Trainertätigkeit hinausgehen. Er ist Dozent für die DHB-Trainerausbildung und sein Kompetenzteam arbeitet an einer eigenständigen deutschen Torwartphilosophie und Torwartschule, die vom Nachwuchs bis zur A-Nationalmannschaft für eine gleichbleibende Qualität in der Ausbildung sorgen soll. Also er ist auf jeden Fall gut beschäftigt und befindet sich aktuell mit der deutschen Nationalmannschaft in den letzten Zügen der Vorbereitungsphase für die Olympischen Spiele in Paris. Umso mehr freue ich mich, dass er sich heute Zeit genommen hat. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen bei Sport im Kopf, Matthias Andersson.
Moin, hallo, vielen Dank.
Habe ich irgendwas in deiner Vita vergessen? Also sie ist eh länger als sonst.
Ich glaube nicht. Das stimmt bestimmt. Das sind auch natürlich alle schöne Sachen und schöne Erinnerungen. Aber letztendlich ist das nicht das, was tatsächlich geblieben ist nach der Karriere, sondern es ist eher die Freundschaften, die Begegnungen, die Erlebnisse, das ist das, was hängen bleibt. Aber natürlich auch schön, dass man einiges mitnehmen konnte.
Du nimmst mir fast schon die nächsten oder eine der nächsten Fragen vorweg, weil ich dich genau das fragen wollte. Gerade retrospektiv interessiert es mich immer, was für einen Athleten die emotionalsten Momente waren. Und jetzt hast du es gerade schon erwähnt, es sind oft gar nicht die Siege.
Ja, natürlich gibt es Siege und Niederlage, die beides emotional sein kann. Natürlich ist oft das erste Spiel ein neuer Verein. Natürlich mein letztes Spiel damals 2018 in Flensburg, was natürlich sehr, sehr emotional war, wo die Karriere dann vorbei war. Natürlich auch den Comeback in Kiel dann 2 Jahre später war natürlich auch emotional. Und dazwischen gibt es natürlich, wie gesagt, Höhen und Tiefen genug davon. Halbfinale Olympia damals 2012 auch so ein emotionaler Höhepunkt, weil man dann auch wusste, dass Medaille sicher ist. Viele schöne Momente, aber natürlich auch viele Momente, die man hätte anders machen sollen oder erleben sollen.
Ja, das ist natürlich mit dem Alter, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber auch der Karriere reifen natürlich auch die Erfahrungen und da ist man oft schlauer und deswegen glaube ich, ist es umso schöner, wenn jemand wie du dann als Trainer und vor allem auch in der Trainerausbildung tätig ist, um genau diese Erfahrungen weiterzugeben.
Ja, das ist natürlich auch ein großer Part in der Trainerausbildung, auch die Erfahrungen weiterzugeben, auch als Trainer natürlich. Andererseits weiß ich auch, dass die Torhüter oder Torhüterinnen, die ich trainiere, die sind halt nicht so wie ich. Ich kann das nicht nur 1:1 weitergeben und sagen, so habe ich das gemacht, da wird es klappen, sondern ich finde, die größte Aufgabe als Trainer ist dann, sich in den jeweiligen Torhüter oder Torhüterin einsetzen. Was braucht diejenige? was braucht der Tote, was braucht die Teuren? Und auch diese Gespräche zu kommen, wie sind die als Menschen und wie kann ich da unterstützen, sowohl im mentalen Bereich, im Coaching-Bereich, als auch dann technisch-taktisch.
Jetzt muss ich dich, bevor ich es vergesse, kurz fragen. Du bist ja in Hennef die letzten Vorbereitungen mit der deutschen Nationalmannschaft. Wie lange seid ihr noch dort und wann geht's los?
Also wir sind jetzt tatsächlich nur noch bis morgen hier. Wir haben morgen ein Testspiel in Dortmund gegen Frankreich. Dann haben wir 4 Tage frei und dann treffen wir uns Ende nächste Woche wieder in Ludwigsburg und von da geht es dann direkt nach Paris. Und wir sind jetzt seit 2 Wochen in Hennef. Also wir haben jetzt heute gerade der 13. Tag und waren intensive Tage, aber halt auch wichtige Tage.
Geht es nochmal nach Hause, nach Schweden, bevor es dann nach Paris geht?
Ja, es geht jetzt nochmal für 4 Tage nach Hause und dann zurück nach, wie gesagt, nach Ludwigsburg. Und dann nach Paris.
Ab nach Paris. Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, frage ich meine Gäste oder bitte sie mal darum, sich selbst als Privatperson in 3 Worten zu beschreiben und ihre Tätigkeit, in dem Fall dich als Trainer in 3 Worten zu beschreiben.
Wo willst du dich anfangen? Ich glaube, als Trainer würde ich sagen, analytisch, fokussiert und ehrgeizig.
Ja.
Und als Privatperson ruhig, auch irgendwie ehrgeizig. Was du nicht selbst hast, emotional.
Wie warst du als Spieler? Fällt mir gerade noch, bei dir könnte man noch eine 3. Beschreibung einbauen.
Ehrgeizig, analytisch und so viel Kopfmensch.
Okay, also du warst eher Typ Kopfmensch.
Ja, das ist, wo wir jetzt bei der Karriere sind, so, das ist halt die Sache, wo ich halt so ein bisschen im Nachgang bisschen bereue, dass man es nicht geschafft hat oder dass ich es nicht geschafft habe, es mehr so genießen und das ein bisschen entspannter anzugehen. Ich war immer sehr, sehr fokussiert und immer sehr auf den nächsten Erfolg fokussiert. Und ich glaube, es hätte mir auch gut getan, sowohl im Nachgang, aber auch in dem Moment ein bisschen entspannter zu sein.
Also im Moment zu bleiben, auch manchmal.
Ja.
Ist das ein Rat, den du jüngeren Spielern geben würdest?
Je nachdem, wie die Personen sind. Aber natürlich ist es auch so, dass ich versuche, die Spieler auch vor allem diese Momente zum Beispiel nach einem Spiel oder so auch so vermitteln, jetzt erstmal abschalten, entspannen, bevor wir dann zum nächsten Spiel gehen. Ich versuche es immer so, dass wir so handhaben, auch zum Beispiel in der Nationalmannschaft, wo wir jetzt den 2. Tag spielen, dass die Spieler spielen. Danach haben die Torhüter erstmal quasi Ruhe von mir. Und dann fangen wir dann den nächsten Tag mit der Nachbereitung vom Spiel am Vortag an, damit wir das abschließen. Und dann geht es halt in die Vorbereitung auf das nächste Spiel. Aber dass man versucht, zumindest diese Freiräume auch zu geben und auch zu sagen, so soll es auch sein. Man kann halt nicht immer 24 Stunden on sein und nur den vollen Fokus haben, sondern muss irgendwann versuchen abzuschalten.
Ich finde das ganz spannend, weil ich das oft mit OBIT-Teams, aber auch mit Sportlern habe, die eine sehr enge Wettkampfdichte haben, dass man versucht, zwischendurch auch mal einen Sieg wirklich zu feiern. Also nicht nur Wettkampf, gewinnen, also gut oder verlieren, aber wenn wir jetzt von gewinnen sprechen, weil das ist ein Moment, den man sicherlich mehr genießt, sich auch die Zeit danach zu nehmen, vielleicht irgendwie mit Family, mit Partner schön essen zu gehen, um den Moment, also in dem Moment auch nochmal intensiv die Emotionen nachspüren zu können, weil da ist ja oft gar nicht so die Zeit im Wettkampf an sich.
Ja, also für uns geht es ja, wir sind ja oft als Mannschaft zusammen, das heißt, es gibt ja wenig Zeit, sich irgendwie mit Familie oder ähnliches zu treffen, vor allem bei Turnieren und so, vor allem im Ausland, aber natürlich ist es auch so, dass wir da versuchen, wie gesagt, wir können auch nicht am Abend direkt nach dem Spiel anfangen, das nächste Spiel zu besprechen oder da Informationen reinzugeben, sondern da muss man auch die Sportler die Zeit geben, sich erstmal so mental zu erholen, auch das, was geleistet worden ist, auch ein bisschen zu genießen und für sich selbst zu sortieren.
Ja, jetzt bist du ja als Trainer sozusagen, ja, ich vergleiche das ganz gerne mit, man ist einfach eine Art Führungskraft. Und jetzt hat ja so jede Führungskraft oder auch viele Trainer eine Art von Philosophie oder Werten, die man verfolgt. Wie ist das bei dir? Gibt es da eine Philosophie oder Werte, die dir wichtig sind, die du verfolgst?
Ja, natürlich gibt es Werte, die ich versuche zu verfolgen. Und ich will es ja auch den Sportler so vorleben, wie es sein soll, als Professionalität, Ehrlichkeit, ja. Direktheit, also so Sachen direkt anspricht, die Sachen und den Fokus darauf zu haben, was wir jetzt tun. Das ist halt wichtig.
Kommt das immer gut an? Oder müssen das manche Athleten, Athletinnen auch noch lernen? Also Direktheit ist ja, ich finde es total wichtig, weil ich dann auch einfach weiß, woran ich bin.
Ja, das ist natürlich
aber
so
ist
eine
das
Sache.
Etwas, was du
ein bisschen eigene Erfahrung. Also ich kam selber am besten damit klar, wenn es direkt war. Und so versuche ich halt auch den Athleten das zu vermitteln. Und auch mit anderen Trainern darüber gesprochen. Also ich glaube auch, dass die größte Teil von den Athleten auch es war, wenn die genau wissen, wo stehen die, was ist los, was wollen wir tun.
Ja.
Und so versuche ich das halt auch anzuhaben. Und vor allem, dass man auch dabei ehrlich bleibt.
Ja, das ist auch meine Erfahrung auch tatsächlich schon im Nachwuchsbereich. Also ich glaube, gerade sogar auch im Nachwuchsbereich, ich will jetzt nicht sagen, dass man da ja, man mit Samthandschuhen, aber eine Ehrlichkeit und Direktheit, eine Transparenz, das ist wirklich schon bei den Jungen total wichtig ist, weil sie dadurch lernen, ja, zu wissen, wo sie stehen und sich auch auf das verlassen können, was gesagt wird. Ist das eine der Werte, die ihr auch in eurer Trainerausbildung, also dieses Transparenz, Direktheit, auch im Nachwuchs schon viel mit einbringt?
Ja, und vor allem spreche ich das halt auch in den Coaching-Bereich an für die Torhüter, weil das sehr oft ein 1-zu-1-Coaching ist oder 1-zu-2-3 Torhüter. Das sind halt immer besser, das so anzusprechen, auch wenn man als Nicht-Torhüter-Trainer eine Frage bekommt, wo man vielleicht nicht direkt eine Antwort drauf weiß, dann ist es immer besser zu sagen, ich weiß es nicht, aber ich kann es rausfinden, statt eben anfangen, irgendwas anderes zu erzählen. Da glaube ich, ich glaube, dass man so eben auch gut ankommt bei den Athleten, wenn man ehrlich ist. Und auch wenn es Sachen sind, entweder die unbequem sind oder Sachen, die man in dem Moment nicht beantworten kann oder nicht weiß, aber dass man es dann auch so sagt, weil kein Mensch kann alles wissen. Und das sage ich auch, wenn es ins Detail geht über detaillierte Athletiktraining, Athletikpläne oder wirklich detailliert in Sportpsychologie, bin ich auch nicht ausgebildet. Aber dann sage ich in meinen Athleten, weiß ich nicht, aber ich kann mich helfen, jemanden zu besorgen, der sich mich gut auskennt und wo ich halt auch weiß, dass ihr gut aufgehoben seid.
Schöne Überleitung zur nächsten Frage. Welche Erfahrungen hast du mit dem Thema Sportpsychologie? Vielleicht zum einen als Trainer, zum anderen aber auch als Spieler. Wir hatten ja in einem Vorgespräch, hast du mir bereits erzählt, dass ihr das auch in der Trainerausbildung anfokussiert und auch integriert als festen Baustein. Hast du persönliche Erfahrungen mit Mentaltrainern, Sportpsychologen?
Ja, das ist so, dass als ich aufgewachsen bin und junge Spieler war, so war das immer für mich, nee, das brauche ich nicht, das ist so viel Hokuspokus. Dann habe ich 2008 dann Kiel verlassen, bin nach Großwallstadt gewechselt und neue Situation, neues Umfeld, neue Rolle. Und da habe ich selber das Gefühl gehabt, ich bräuchte jetzt jemanden außerhalb vom Verein, Trainerteam, mit dem ich mich austauschen könnte. Und habe da selber einen Mentaltrainer gesucht, der dann, das ist ein Schwede, der selber auf so einen Handball kam, also ich wusste, er weiß, wovon ich rede. Und mit ihm habe ich dann meine letzten 10 Jahre dann meine Karriere gearbeitet. Wir sind heute auch gut befreundet und da habe ich gute Erfahrungen damit gemacht. Und das versuche ich auch, die Athleten so sehr, wenn ich mich frage. Also ich glaube, das ist eine Sache, da kann man keiner reinzwingen, aber man sollte offen dafür sein. Und das, was du auch angesprochen hast, wir machen ja im Deutschen Handballbund einen neuen Rahmentrainingskonzeption, also halt Entwicklungsplan von jung bis in den Seniorenbereich und in den Torhüterbereich. Da haben wir jetzt für jedes Entwicklungsstufe dann einen Baustein, mentales Training oder einen mentalen Baustein drin, weil das halt für die Torhüter, Torhüterinnen heutzutage extrem wichtig ist.
Ja. Denkst du, auch da ist es wichtig, dass jeder Athlet, Athletin, Spieler, Spielerin individuell jemanden sucht, also da auch vielleicht ein bisschen ausprobiert? Du sagst ja, du hast dann 10 Jahre lang mit deinem Mentaltrainer gearbeitet und ihr seid jetzt auch klar nach 10 Jahren, da bildet sich vielleicht auch mal eine Freundschaft. Aber das passt ja auch nicht immer. Ist das was, worauf du achten würdest? Also vielleicht auch so aus der Spielerperspektive?
Ja, ich glaube, dass das Vertrauen ganz wichtig ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man einen Mentaltrainer hat oder sucht, dass man gut miteinander klarkommen und dass man auch wirklich dieses Gefühl hat, man kann sich öffnen, man kann ehrlich sein und man weiß, dass es bleibt bei demjenigen, mit dem man es bespricht. Und ich glaube, deswegen ist es für mich so, man muss davon selber überzeugt sein, sonst bringt es nichts. Und dann muss auch ein gewisses Vertrauen da sein. Und entweder passt es beim ersten Trainer oder man muss halt ein bisschen weiter suchen.
Du sprichst auch gerade was ganz Wichtiges an. Das, glaube ich, wissen auch viele nicht, dass man als Sportpsychologe vor allem auch eine Schweigepflicht hat. Und ich glaube, das ist total wichtig. Also auch alle Sportler, die gerade zuhören, dass ein Sportpsychologe wirklich das, worüber man spricht, bei sich behält. Ich handhabe es dann so, wenn ich mir denke, es wäre vielleicht wichtig, mit Trainer mal zu sprechen, dann natürlich immer nur in Absprache. Aber das Vertrauen ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Basis, weil es sind ja dann noch nicht immer nur Themen, die sportspezifisch sind, sondern vielleicht auch mal Themen außerhalb des Sports, wo man sich einfach gut aufgehoben fühlen muss als Athlet oder Athletin.
Ja, da bin ich
Oder auch
überzeugt
als
davon.
Trainer.
Ja, also da bin ich überzeugt davon. Da muss man halt wissen, dass es bleibt da. Und wie du auch gerade gesagt hast, wenn es ist, was einen Trainer oder Spezialisttrainer so wissen sollte, dann geht es halt nur mit Absprache mit dem Athlet oder Athletin, dass die wissen, dass jetzt gebe ich das weiter. Und wenn die das nicht wollen, dann wollen die es nicht.
Ja, jetzt bist du ja ein sehr erfahrener Spieler, aber auch sehr erfahrener Trainer. Rätst du zum Beispiel jüngeren Trainern, sich mal einen Mentaltrainer oder Coach zu nehmen, um bestimmte Themen durchzusprechen, wie Kommunikation, Körpersprache, Teamdynamiken, also all solche Sachen? Kann das hilfreich sein, deiner Meinung nach?
Ja, natürlich kann es hilfreich sein. Es muss ja nicht ein Mentaltrainer sein oder es ist ja immer gut, einen Mentor zu haben oder eine Person, mit der man sich über solche Themen austauschen kann oder man bildet sich selber weiter. Und natürlich ist es immer gut. Ich sage es immer, es ist von nichts, dass zum Beispiel in der NFL, dass die haben 52 Spieler, aber bestimmt 26 Trainer. Weil es gibt halt niemanden, der alles weiß und alles kann und auf alles spezialisiert sein kann. Und es ist genauso wichtig zu wissen, was man gut kann, aber auch wichtig zu wissen, was man nicht kann.
Absolut. Also gerade sich Experten zu holen bei Themen, wo man halt einfach, und du hast es vorher auch schon mal erwähnt, man kann einfach nicht alles wissen und sich da dann Experten ins Team holt, die dann da das Wissen haben, das man selbst nicht hat, um das zu kompensieren. Wie ist es mit interdisziplinärem Austausch? Ich finde das ja immer ganz spannend, also sich auch mit Kollegen, Kolleginnen auszutauschen. Machst du das auch mit Torwarttrainern, Trainerinnen aus anderen Sportarten
Ja, also
oder Trainern?
sowohl als in anderen Sportarten als auch im Handball ist halt selber ein Mentor, der heißt Mats Olsson, der ist Schwede, der ist jetzt Torwarttrainer für die norwegische Frauennationalmannschaft. Mit dem habe ich, als ich ganz jung war und der am Ende seine Karriere war, dann zusammengespielt. Und wir tauschen uns regelmäßig auf und helfen uns gegenseitig bei Ausbildungen und so. Dazu haben wir auch bei der Torhütertrainerausbildung vom DHB immer einen Part, der über den Tellerrand heißt, wo wir halt einen Torwarttrainer aus einem anderen Sportart haben, Fußball, Eishockey, ja. Hockey. Nicht nur um Sachen zu lernen, sondern auch zu erkennen, was können wir für uns mitnehmen, aber was können wir auch für uns nicht mitnehmen, was passt nicht. Ich war selber auch im März bei Bayern München zu Besuch bei Michael Rechner und da muss er ausgetauscht, auch mit den Torhütern und Torwarttrainern von Bayern München, auch sehr interessant. Danach hatten wir auch bei der Torhütertrainerausbildung Besuch vom Deutschen Fußballbund, die da über das Torwartspiel von Fußball erzählt haben und deren Leitlinie. Also es ist immer interessant mit dem Austausch Richtung andere Sportarten.
Absolut, finde ich auch total wichtig. Also ich finde es auch spannend, auch Athleten, die sich oft mit anderen Athleten aus anderen Sportarten austauschen, weil man extrem viel voneinander lernen kann und hört es auch immer wieder von Athleten, die dann ganz begeistert von irgendwelchen Gesprächen erzählen, ob das jetzt ein Downhill-Fahrer mit Ski Alpin war, eigentlich andere Sportarten, aber es gibt halt doch immer wieder Parallelen, wo man noch sehr viel voneinander lernen kann.
Kleine Werbung. In jeder Folge stelle ich passend zur Sportart meiner Gäste eine Frage an die Experten des exklusiven Sport im Kopf-Partners Sport 2000. Somit habt ihr zusätzlich zum Thema einen weiteren Mehrwert mit nützlichen Infos. Meine heutige Frage geht an den Handballexperten Tobias Koser. Lieber Tobias, was gehört zu einer kompletten Handballausrüstung?
Hallo zusammen. Eine komplette Handballausrüstung umfasst verschiedene Elemente, die nicht nur für das Spiel selbst notwendig sind, sondern auch den Schutz und Komfort der Spieler sicherstellen. Zu den grundlegenden Bestandteilen gehören natürlich das Trikot und passende Sportshorts, welche atmungsaktiv und flexibel sind, um die maximale Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Ein gut sitzendes Paar Handballschuhe ist ebenfalls essentiell zur Ausübung der Sportart, denn dieses ist speziell für Hallenböden entwickelt und bietet einen guten Grip sowie Stabilität und Dämpfung. In Kombination mit gepolsterten Sportsocken sorgen diese für zusätzlichen Komfort und schützen vor Blasen und Druckstellen. Ebenfalls sorgen sie für besseren Halt im Schuh und wirken präventiv sämtlichen Fußgelenksverletzungen entgegen. Zum Schutz vor Verletzungen können individuelle Knie- und Ellenbogenschoner getragen werden, welche besonders für Torhüter oder Spieler, die häufig zu Boden gehen, sinnvoll sind. Der Handball selbst ist in verschiedenen Größen erhältlich, je nach Altersgruppe und Geschlecht, und sorgt durch seine Griffigkeit und das Gewicht für eine optimale Spielkontrolle. Einigen Ligen ist des Weiteren die Verwendung von Harz erlaubt, einer klebrigen Substanz, welche den Griff am Ball verbessert. Torhüter tragen oft spezielle Ausrüstungen wie gepolsterte Hosen, langärmige Oberteile und einen Intimschutz, um sich zusätzlich abzusichern. Während Tape oder Bandagen zur Stabilisierung der Gelenke, vor allem der Finger und Knöchel, verwendet werden können, bietet ein Mundschutz zusätzlichen Schutz für die Zähne. All diese Ausrüstungsgegenstände tragen dazu bei, dass die Spieler optimal geschützt sind und ihre beste Leistung auf dem Spielfeld zeigen können.
Vielen Dank, Tobias. Wer neugierig geworden ist und sich nach Handbällen, Trikots und Shorts, Handballschuhen, Knie- und Ellbogenschoner, insbesondere für Torhüter, Harz, Bandagen, Mundschutz und natürlich Faszienrollen zur Regeneration umschauen möchte, dem füge ich einen Sport 2000 Link in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Wir wollen uns ja heute vor allem das Thema Einstellung, also die subjektive Haltung eines Athleten, einer Athletin unterhalten. Welche Haltungen oder Einstellungen sind denn deiner Meinung nach im Spitzensport förderlich und welche sind vielleicht eher hinderlich?
Ja, man muss halt einen inneren Willen haben, einen inneren Ehrgeiz haben, dass man immer das Maximum rausholen will. Ob das Training ist, ob das Spiel ist, ob das Vorbereitung ist, was auch immer es ist. Es ist nicht so, dass man immer über die Grenze gehen kann, dass man immer die Bestleistung bringen kann. Das wissen wir alle, das ist unmöglich. Aber man muss schon diesen inneren Willen haben, immer das Maximum zu geben, was in dem Moment, an dem Tag möglich ist. Und diesen Fokus zu haben, diese Wille zu haben. Und auch, es ist ja auch so, man muss ja auch bereit sein, als Spitzensportler einiges zu opfern. Das ist ja so.
Ja. Entbehrungen. Also es sind wir auch wieder beim Thema, so das Bestmögliche Individuelle zu geben, diese Willensstärke zu haben, Ehrgeiz, Disziplin, also da spielt ja ganz, ganz viel mit rein. Was für Charaktereigenschaften oder Einstellungen glaubst du, sind eher hinderlich?
Ich glaube auch, dass es sehr individuell ist, welche Charaktereigenschaften man hat oder nicht hat und vor allem auch, welche kann man in den Sportmoment zur Seite stellen, was vielleicht sonst im Privatleben vielleicht besser ist. Und man soll auch nicht sagen, dass es Eigenschaften gibt, die vielleicht nicht gut sind. Die müssen halt nur im Maße sein. Ich meine, man sagt immer, Egoismus ist halt nicht gut, vor allem nicht im Mannschaftssport. Ist es ja auch nicht, aber irgendwo ist es ja auch so, dass man auch Selbstvertrauen braucht und von sich selbst überzeugt sein muss. Und auch es ist auch gut, wenn man vorangehen will. Nur es darf halt nicht über den Mannschaftserfolg stehen, aber trotzdem ist es sehr gut, diese Wille zu haben, auch selbst Bestleistung zu geben. Deswegen finde ich es immer schwer sein, das muss sein oder das darf nicht sein. Das muss halt nur in gewissem Maße bleiben.
Ja, super gut, was du ansprichst. Deswegen meine Frage immer zu Beginn an jeden Gast, sich selbst als Privatperson in drei Worten zu beschreiben und dann in seiner Tätigkeit oder als ehemaliger oder noch aktiver Leistungssportler, ist ein Thema, was ich ganz viel mit Athleten und Athletinnen bearbeite, dass man privat ganz anders sein kann, als man vielleicht als Sportler ist, auf dem Spielfeld oder im Wettkampf. Und du hast ja von dir auch gesagt, du bist privat total ruhig. Also Handball, Torhüter, also eine gewisse Ruhe ist vermutlich auch sehr wichtig, aber man braucht auch, wie du es gerade beschrieben hast, diesen, und ich sage dazu mal, gesunder Egoismus. Also auch in einer Teamsportart einen gesunden Egoismus nicht gleichzusetzen mit einem Egoismus, wo man vielleicht auch anderen schadet. Und ich glaube, man hat ja auch immer verschiedene Anteile und wie du es auch schön gesagt hast, ganz ohne Wertung. Es gibt da eigentlich kein Gut, kein Falsch, sondern diese verschiedenen Anteile an sich auch zu sehen und vielleicht zu kompensieren. Vielleicht muss man irgendwo noch wo dran arbeiten, also Schwächen kompensieren sozusagen und Stärken.
Es gibt ja auch verschiedene Rollen, auch in der Mannschaft gibt es ja auch verschiedene Rollen. Da braucht man vielleicht auch verschiedene unterschiedliche Qualitäten oder auch unterschiedliche Charakterzüge. Also es ist nicht so einfach zu sagen, das muss sein, das darf nicht sein. Aber ich glaube, dieser Ehrgeiz und dieser innere Wille, das kann man als Trainer, glaube ich, zum Teil formen. Aber ich glaube, du musst das selber als Spitzensportler irgendwo auch in dich drinne haben. Sonst ist es schwierig, weil es geht nicht immer als Trainer, die von außen die Athleten 100% zu motivieren oder nach vorne zu peitschen oder sowas. Du kannst ihm unterstützen, du kannst Ratschläge geben, du kannst an harten, schweren Tagen helfen und so, aber trotzdem muss der Athlet auch gewisse Selbstwille, Selbstehrgeiz haben.
Ja, das ist, glaube ich, die ganz bekannte intrinsische Motivation, die man hat oder man nicht hat, die aber unheimlich wichtig ist, gerade auch bei jungen Athleten, weil ich glaube, wenn man sich von externen Meinungen oder Bewertungen, also extrinsisch motivieren lässt, das ist sehr gefährlich, weil man, das kann ja jederzeit auch wegfallen oder ausfallen und auch materielle, also externe Motivation, aber die intrinsische Motivation, die ist, glaube ich, für Spitzensportler Gold wert. Wie ist das bei jungen Athleten? Wie förderst du die bei jungen Torhütern? Also wie kann man die noch kitzeln, diese intrinsische Motivation über vielleicht Emotionen, über Vorstellungen oder arbeitet ihr damit?
Ja, natürlich auch über Emotionen, über Vorstellungen, über Erfolge, über Gespräche herauszufinden, was reizt diese jungen Mann, was möchte diese Frau, was, oder das Mädchen oder der Junge, was ist gerade für diesen Athlet das Wichtige oder was, also ich zum Beispiel, ich bin immer damit aufgewachsen, auch ich bin für Torhüter so klein. Es wird nie was werden. Weil ich so klein bin.
Und wie groß bist du?
1,86. Und das ist natürlich auch für den Handball-Torhüter, vor allem heutzutage, männlich sehr klein. Das muss man auch. Ist ja so.
Ja, deswegen frage ich jetzt nochmal.
Ja, genau. Das ist auch sehr klein. Und das müsste ich halt anders kompensieren. Aber trotzdem ist es so, das hat mich immer dann geprägt, weil das war so eine Sache, die ist halt meine ganze Karriere, egal ob ich jetzt den oder den Titel unterwegs geholt habe oder die und die Auszeichnung, war das immer so stecken geblieben. Von dir wird nichts was werden, du bist zu klein. Und das ist ja gut und schlecht natürlich was immer da war.
Das triggert natürlich, also dieses Beweisen wollen, nee, ich bin nicht zu klein.
Ja, das triggert, aber natürlich fördert es ja auch den Ehrgeiz und den Willen, aber natürlich auch ein bisschen die Unsicherheit, was dazu fügt, dass man das halt auch vielleicht manchmal mit dem Arbeitsteil, wie man das nennen soll, vom Sport übertreibt und es nicht genug genießt.
Also es ist dann so, hard work beats talent, when talent doesn't work hard.
Ja.
Also so die Größe auch aus. Warst du ein Arbeitstier, also ein Trainingsweltmeister?
Also Trainingsweltmeister ist ja immer so ein bisschen negativ betont, weil das heißt übrigens keine Leistung im Spiel, also das nicht.
Naja, deine Ergebnisse habe ich ja in der Vorstellung schon erwähnt. Nee, also wir wissen wenn dann warst du beides.
Ja, und ich konnte mich immer sehr gut motivieren. Ja, natürlich ändert sich auch sowas mit den Jahren. Die letzten Jahre meiner Karriere wusste man natürlich auch mehr, was man tun könnte und was man nicht mehr schaffen konnte oder was man nicht mehr geschafft hat. Und man wurde auch bewusster, was gut ist und was schlecht ist. Ich sage immer, für mich ist das, all diese Erfolge und so, das ist natürlich eine Sache, aber das, was mich eigentlich davon am meisten stolz macht, ist, wenn ich sage, ja, ich habe 17 Jahre Bundesliga gespielt, fast 600 Spiele in der Bundesliga und halt 18 Jahre Nationalmannschaft. Das ist über den Zeitraum, das Niveau zu halten. Das ist halt, und da, das kann man halt nur
außergewöhnlich
machen, wenn man diese Motivation selbst hat. Das geht nicht nur von außen.
Ja, absolut. Also ich glaube, da gibt es ja auch einige Beispiele, die über einen so langen Zeitraum so erfolgreich spielen. Ich glaube, das beste Beispiel, bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich Cristiano Ronaldo, auch wenn er polarisieren mag, aber für mich ist er ein Beispiel, der intrinsisch, ich weiß nicht, es gibt nicht viele andere Athleten, die so unfassbar intrinsisch motiviert sind. Also ich glaube, und natürlich auch über eine so extrem lange Zeit die Leistung extrem hochhalten.
Ja, da gebe ich dir recht. Also das ist aller Respekt wert. Also das ist egal, was man, wie du sagst, egal, was zum Beispiel über Cristiano Ronaldo denkt, aber über so viele Jahre, Toni Kroos, was er geleistet hat über so viele Jahre. Aller Respekt, Manuel Neuer.
Also
es gibt viele Beispiele, die halt über Zeitraum das geschafft haben. Aber ich habe ja Manuel auch selber kennengelernt. Und das ist natürlich auch ein Beispiel, nie zufrieden zu sein, immer was Neues suchen, immer sich weiterentwickeln zu wollen. Nur so kann man es halt halten.
Ja, also auch die Bereitschaft, auf dem Top-Niveau als Welttorhüter immer noch den Hunger zu haben, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das kam auch in der Folge mit Micha Rechner raus, das, was man tut, auch einfach zu lieben, also die Leidenschaft auch dafür zu haben. Ich glaube, dass die auch ganz, ganz wichtig ist, um auf dem Niveau performen zu können über so einen langen Zeitraum.
Ja, das glaube ich auch. Also die Leidenschaft ist natürlich eine Sache, ohne eine Leidenschaft für den Sport und so, dann ist es schwierig, jeden Tag das zu geben, was notwendig ist.
Absolut. Zum Thema Einstellung. Es ist ja immer wieder so, dass diskutiert wird, dass heutige junge Spieler zu wenige Ecken und Kanten haben und keinen Charakter und zu wenig unterschiedliche, ich sage jetzt mal, edgy Persönlichkeiten haben. Und ich habe ein Zitat gelesen von dir zum Thema Trainerausbildung, wo du sagst, wir wollen keine Roboter, die alles gleich machen. Wir wollen aber, dass alle von Grund auf die gleiche Ausbildung erhalten. Da geht es um Grundtechniken und eine Grundpositionierung. Jeder soll sich aber individuell entwickeln, seine eigenen Bewegungen und seinen eigenen Charakter einbringen. Wie fördert ihr die individuellen Charaktere? Also wird es betont, dass es wichtig ist und dass das gut ist?
Also das ist jetzt zunächst mal es ist so, das Zitat stammt von der Diskussion über die neue Torhüter-Ausbildung oder die neuen Rahmentrainingskonzeption, wo man natürlich jetzt versucht, alles auf einen, in eine Form zu bringen, so wollen wir die Ausbildung handhaben. Aber das heißt ja nicht, dass wir in 10 Jahren jeden Handballtorhüter soll gleich aussehen, die gleichen Bewegungen machen, das gleiche Benehmen haben. Das heißt überhaupt nicht. Und wir gehen auch so ein bisschen von diesem Fokus auf der richtigen Technik weg. Wir reden mehr über richtige Positionierung und daraus dann zu lesen, was ist aus dieser Position möglich, was kann ich hier machen, was kann ich nicht machen. Und auch, es gibt ruhige Torhüter, es gibt emotionale Torhüter, es gibt Torhüter, die extrovertiert sind, die ein bisschen introverter sind. Es gibt viele unterschiedliche. Ja. Und das soll man auch fördern. Und natürlich gibt es trotzdem Sachen, das muss jeder Torhüter Torhüterin haben. Aber wir wollen halt keine Kopien kriegen. Also wir wollen versuchen, bei jedem das Maximum gerade für diese Person rauszuholen.
Finde ich super, super cool, weil ich habe das also ganz viel gerade im Nachwuchs gehabt, im Nachwuchsleistungszentrum, eben im Fußballbereich, wo man ja auch diagnostisch oft arbeitet und wo es dann gar nicht darum geht, zu werten, sondern man auch schaut, okay, wo ist der jeweilige Wohlfühlbereich des Spielers? Und es gibt einfach introvertiertere Menschen, extrovertiertere, und dass man das auch positionsunabhängig macht, und einfach darüber spricht, in welchem Bereich fühlt sich der jeweilige Spieler wohl. Und wenn es einfach ein eher introvertierter Mensch ist, werde ich aus dem nie einen extrem extrovertierten Mensch machen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, da nicht anfangen zu formen, sondern in dieser Wohlfühlzone bleiben zu können. Also klar, es gibt natürlich Sachen wie Körpersprache oder auch Coaching auf dem Platz, also dass man auch lernt, mal laut zu werden, das ist schon wichtig. Das ist klar, aber dass man trotzdem nicht sagt, naja, du bist zu introvertiert, du wirst nie ein Kapitän sein, oder du bist zu introvertiert, du wirst nie ein Führungsspieler sein, sondern auch ruhigere Menschen können Führungsspieler werden, oder? Verstehe ich das so richtig?
Ja, das ist ja auch so. Natürlich muss ich jedem Torhüter beibringen, auf dem Platz kommunikativ zu sein, auch da den Platz einzunehmen, weil die Torhüterposition ist schon besonders, da ist auch viel Druck, du bist auch alleine, aber du bist auch einer, der, wenn wir Abwehr spielen, das ganze Spielfeld sieht, du bist auch einer, der sieht, wenn wir zurücklaufen aus dem Angriff, was passiert auf dem Feld, da muss man auch schon gewisse auch Ausstrahlung, Körpersprache, Kommunikation haben, und das ist egal, auch wenn du introvertiert bist, musst halt lernen zu kommunizieren, soweit wir es brauchen. Trotzdem sollst du dich als Person nicht verstellen. Ja. Das ist auch das, was du gesagt hast. Also, es gibt natürlich auch sehr extrovertierte Personen, die man vielleicht auch ein bisschen einholen muss, ein bisschen beruhigen muss, weil das Torhüterspiel auch, du kannst nicht so viel springen, so viel unterwegs sein im Tor, so früh sein, weil dann liest du nicht, was vor dir passiert. Und deswegen muss man die vielleicht dann auch ein bisschen einholen. Heißt nicht, dass wir daraus eine andere Person machen, sondern halt, dass man vielleicht das nur so ein bisschen an den Ecken ein bisschen schleift, dass man das Maximum rausholt.
Ein bisschen dosiert.
Genau.
Die Emotionen etwas dosiert werden, so ein bisschen runterdrehen manchmal. Ja, aber das finde ich ganz spannend, dass man auch wieder versucht, den jeweiligen Menschen auch sein zu lassen in seinen Persönlichkeitseigenschaften, ob introvertiert, extrovertiert, und man natürlich da ein bisschen justiert, je nachdem, welche Rolle er vielleicht auch einnimmt und inwieweit die Rolle ihm selbst hilft oder auch dem Team dienlich sein kann. Ich würde dich gerne noch fragen, was sind denn deiner Meinung nach gerade bei Torhütern oder für dich wichtige, weil du es gerade erwähnt hattest, ist es eine spezifischere Position, deiner Meinung nach wichtige Persönlichkeitseigenschaften der Torhüter für die Position des Torhüters?
Ja, also man muss irgendwie auch den Druck lieben. Den Druck, der es trotzdem gibt, den muss man halt mögen und lieben. Man muss einen sehr hohen Fokus haben. Man muss im gewissen Teil auch analytisch sein. und reflektiert sein, was passiert auf dem Feld, was passiert vor mir. Das ist ja nicht so, dass die Torhüter, welche Bewegung geht immer davon aus, was passiert vor dir. Ich entscheide nicht, wann jemand, ja, als Torhüter entscheide ich nicht, wenn jemand werfen will. Sondern wenn jemand wirft, muss ich halt aufgrund, was weiß ich vorher von der Wurfanalyse, was macht die Abwehr gerade, wo ist der Arm, wo ist der Ball, wo ist der Kontakt. Können. Da muss ich halt daraus lesen, was passiert dann. Und da muss man schon analytisch sein, man muss einen guten Fokus haben und man auch, muss auch also eine hohe Dosis von diesem inneren Willen haben, weil du machst auch viel Arbeit selbst. Das ist nicht jeden Torhüter, der einen Torwarttrainer hat oder Unterstützung mit dem Bereich. Dazu kommt halt immer die Videospielvorbereitungen. Wenn du älter wirst, also das ist schon viele Sachen, die du auch für dich selbst machen musst.
Sind wir beim Thema Selbstverantwortung. Finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema im Sport. Als Individualsportler oder ich komme ja aus einer Randsportart, da kennt man natürlich Selbstverantwortung sehr, sehr gut, weil wenn es nicht, wenn nichts organisiert ist, muss man sich einfach selbst organisieren. Und ich habe immer mehr das Gefühl oder oft das Gefühl, dass das verloren geht manchmal bei Spielern. Und ich glaube, es ist aber unheimlich wichtig, diese Selbstverantwortung zu behalten. Wie wichtig ist dir Selbstverantwortung bei deinen Torhütern?
Nee, das ist natürlich sehr wichtig. Es ist so ein bisschen, wie du auch sagst, von Mannschaftssport und so, es wird schon jemand regeln. Das ist natürlich ein Sicht davon, aber trotzdem ist es ja auch meine eigene Verantwortung, dass es so wird, wie ich das möchte, dass es so klappt, wie wir das als Mannschaft möchten. Ich bin ja auch selber für meine Leistung verantwortlich und gerade diese Selbstverantwortung auch meine Arbeit zu machen. Ich sage das immer, es bringt nichts, wenn ich jetzt als Trainer eine Wurfanalyse mache und das den Torhüter nur überreiche, das wird passieren. Weil das werden die halt wahrscheinlich sowieso nicht umsetzen können. Wenn die dasselbe aber sehen und wir drüber reden und die Analyse von denen selbst kommt, ja, dann ist das bei denen im Kopf drin und dann kann ich halt dabei unterstützen. Und das ist halt dieses Selbstverantwortung, wo ich mache das selbst, natürlich werde ich auch unterstützt, bekomme Hilfe, aber die Arbeit selbst muss immer den Athleten tun. Das ist so.
Wie fördert ihr oder glaubst du, man kann das auch schon in jungen Jahren mehr fördern noch? Also es wäre einer meiner Wünsche als Sportpsychologin, dass man das auch im Nachwuchs viel mehr noch fördert, das Thema Selbstverantwortung.
Ja, das geht ja darum, auch den Sportlern nicht alles nur fertig, alle Antworten fertig zu geben. Vielleicht lass man ihn auch mal selber überlegen, was möchtest du heute trainieren im Training? Ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit, für euch eure Schwächen, eure Stärken zu trainieren. Hier haben wir ein paar Bälle, hier haben wir ein paar Airbodies, haben wir ein paar Hürden, hier haben wir ein paar Bodenmarkierungen. Ihr macht das zu dritt, macht das zu zweit oder wenn du 4 Spieler brauchst, dann holst du die, dann habt ihr 10 Minuten Zeit.
Ja.
Dass man nicht immer alles bis zum Ende vorgibt, sondern man hat einen Rahmen. Was machen wir? Was wollen wir erreichen? Man muss den halt auch mitdenken und mitreden lassen. Aber vor allem auch manchmal auch sagen so, bitteschön, mach mal.
Also Verantwortung auch übergeben. Das ist und ich glaube, das funktioniert auch schon wunderbar im Nachwuchsbereich. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wir hatten mal das Experiment, die Spieler selbst die Aufstellung machen zu lassen für ein Spiel am nächsten Tag. Und das hat wunderbar funktioniert. Und das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Da spüren die Spieler auch einen ganz anderen Druck plötzlich, wenn sie selbst sozusagen die Kreide in die Hand nehmen. Oder in dem Fall den Kreide gab's ja schon gar nicht mehr, aber Edding für den Flipchart und mal eine Aufstellung an die Flipchart aufschreiben und so spielen und so ein Spiel gehen. Da hat man ein ganz anderes Commitment plötzlich.
Ja, das glaube ich sowohl für die in diese Diskussion auch, wie ich stelle mit der Mannschaft auf und so, als auch für die, die dann spielen. Also darf natürlich dann nicht eine Enttäuschung werden bei denen, die nicht spielen, dass die sehen, also das ist immer Vor- und Nachteil, aber wenn man dazu kommt, dass die ganze Gruppe über sowas reden kann, das ist natürlich, schafft nicht jede Gruppe.
Das stimmt, das ist Also ich sage, es ist ein spannendes Experiment. Man muss natürlich auch die Mannschaft sehr, sehr gut kennen, glaube ich, um sowas auszuprobieren, beziehungsweise muss die Mannschaft, also man macht vielleicht sowas jetzt nicht in den ersten Wochen, während das Mannschaftsgefüge sich zusammenstellt, sondern die Mannschaft muss sich auch gut kennen. Und dann ist es oft so, dass auch die Selbsteinschätzung relativ gut ist, auch schon in jungen Jahren bei Jugendspielern. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, auch da das schon zu schulen, dass die lernen, sich selbst einzuschätzen. Also dass auch die Diskrepanz zwischen Fremd- und Selbsteinschätzung einfach nicht so auseinanderkluftet, was oftmals der Fall ist. Und ich glaube, das hilft auch dann im Erwachsenenbereich, definitiv.
Ja, und auch sich selbst einzuschätzen. Wie ich vorher sagte, es ist gut zu wissen, was du kannst, aber das ist auch genauso wichtig zu wissen, was kannst du nicht oder was sind nicht deine Stärken. Und vor allem im Mannschaftssport ist es ja auch so, deswegen bist du auch eine Mannschaft.
Ja.
Weil jeder hat unterschiedliche Stärken und
Schwächen. Die richtige Selbstverantwortung, Entschuldigung?
Nee, deswegen, jeder hat ja unterschiedliche Stärken und Schwächen und dann, das musst du halt dann auch als Mannschaft kompensieren.
Ja. Wie wichtig oder wie viel Verantwortung trägt der Torhüter? Trägt er mehr Verantwortung als die Feldspieler? Trägt er gleich viel Verantwortung? Wie glaubst du?
Ja, man sagt ja, jetzt bin ich ja auch natürlich ein bisschen so part darauf, als ehemaligen Torwart und Torwarttrainer, aber ich stelle oft die Frage bei den Trainerausbildungen, wie große Rolle spielt der Torwart? Natürlich ist Zusammenhang mit der Abwehr, wie viel Anteil an Erfolg oder so hat der Torhüter und dann wird, also wir reden immer so zwischen 50% und 70%. Natürlich im Zusammenhang mit der Abwehr, aber das ist eine sehr wichtige Rolle, das ist eine sehr hohe Verantwortung. Und das ist halt auch eine Position, wo du kannst dich halt nicht verstecken. Auch wenn es ein Mannschaftssport ist, kann ich halt das Tor nicht sagen, heute ist nicht mein Tag, heute spiele ich für meinen Nebenmann.
Ja, schwierig.
Weil wenn ich jetzt vielleicht als Rückraumspieler kann ich sagen, ja, dann gehe ich 1 gegen 1 und dann spiele ich den Ball weiter, dass mein Nebenmann werfen kann oder frei wird. Aber als Torhüter musst du halt jedes Mal, wenn du da stehst, musst du performen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Druck.
Ja, das ist, glaube ich auch, das ist definitiv nochmal eine besondere Position. Verantwortung ist, man ist sehr exponiert als Einzelspieler im Team. Und ich hatte es ja mit Micha Rechner schon, dass es auf jeden Fall nochmal eine besondere Position ist, für die es schon auch spezielle Charaktereigenschaften braucht und man das auch mögen muss. Und spannend war auch bei Micha, dass er meinte, dass er die meisten Torhüter, die er trainiert, wirklich von klein auf im Tor waren, weil die einfach das Torwartspiel lieben und für die das Wichtigste war, schon als kleines Kind kein Tor zu bekommen im Vergleich zu allen anderen Kids, die natürlich Tore schießen wollten. Und das, ich weiß nicht, ob das im Handball auch so ist, ob du schon immer im Tor gestanden bist oder deine Torhüter, die du trainierst, auch schon immer im Tor waren, ob das ähnlich ist wie die Erfahrung von Micha?
Doch, also das ist ja auch im Handball oft so. Ich habe es immer selber auch von klein auf Torwart hat natürlich auch ein bisschen im Feld gespielt. Ja. Das muss man auch sagen, mein Vater war auch eben mal der Handball-Torwart. Da war es natürlich ziemlich logisch, dass ich dann irgendwann im Tor landen würde. Aber ich glaube auch, dass die meisten Torhüter auch sehr lange im Tor gespielt haben. Natürlich ist es auch so, und das ist ja auch eine Sache von den Nachwuchstrainern. Andererseits ist es so, wenn du als Trainer einen überragenden Spieler hast, der im Tor super ist, aber der auch der beste Feldspieler ist, dann glaube ich, ist das oft die Entscheidung auch ein bisschen vom Trainer, dann stellen wir das Feld auf und nicht ins Tor. Und das ist auch ein bisschen schade, weil ich glaube, da verlieren wir auch den einen oder anderen, der sehr geeignet dafür wäre auch.
Das stimmt, ja.
Aber dass man auch dann auch sich traut zu sagen, ja, aber wenn du im Tor stehen möchtest und auch wenn du Fans sehr gut bist dann und im Tor auch sehr gut bist, dann behalte wir dich im Tor, wenn du das möchtest. Weil das am Ende vielleicht die Mannschaft doch ein bisschen mehr bringt, als die Tore, die geworfen werden. Aber ich sage es eben auch Spaß. Ich habe selten Oma oder Opa gehört, der für jede Parade 5 Cent gibt, aber für Tor schon. Also das ist natürlich auch so ein bisschen Tradition dabei. Aber
das stimmt, ja. Das stimmt, ja. normal sollte es für jemanden, der, wie war es, 50-70% des Erfolgs ausmacht, auf jeden Fall auch immer einen Cent geben für eine Parade. Wo wir schon bei Kulturen sind, die fast letzte Frage. Verrätst du uns, um was es sich bei dem sogenannten Jantelagen, ich hoffe, ich spreche es richtig raus, Jantelagen, der skandinavischen Kultur handelt? Das Jante-Gesetz, hast du mir im Vorgespräch erzählt, und ich fand es sehr, sehr schön und würde es gerne nochmal aufgreifen, weil ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Gesetz, oder man könnte es vielleicht noch mehr etablieren, auch in Teamsportarten.
Ja, das ist halt so, in Schweden sagt man so Jante-Gesetz, das ist so ein bisschen kulturell schon, auch wenn du sehr gut bist, wirst du nicht glauben, dass du jemand bist. Also so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen die skandinavische Mentalität, das ist eher Mannschaftsgefühl oder Teamgefühl als Individualisten. Auch wenn man guckt in den Mannschaftssportarten in Skandinavien, das redet man oft über, leichter von der Mannschaft, die Mannschaft, mehr als ein Spieler oder der hat 5 Tore geschossen oder geworfen oder was auch immer. Das ist oft, reden wir viel über Mannschaft, und das ist auch dieses so ein bisschen diese Jante gesetzt. Auch wenn ich in der Jugend auch eine sehr erfolgreiche Jugendmannschaft gespielt habe, Verein, und wie auch jedes Jahr die schwedische Meisterschaft dazu gewonnen haben, wurde man eben auch so ein bisschen damit erzogen. Auch weil du gut bist, sollst du nicht glauben, dass du jemand bist, sondern bleib auf dem Boden, weiter hart arbeiten. Ist natürlich auch super, ist aber auch rückgängig. Vielleicht auch noch eine so Sache, wo ich sage, vielleicht hat es auch dann auch in älteren Jahren ein bisschen dazu geführt, dass ich das ein bisschen wenig genossen habe, sondern eher immer Arbeit, Arbeit, Arbeit war. Aber im Grunde ist es natürlich eher so gemeint, wir machen es zusammen, und so soll es auch sein.
Ich finde es super schön. Also es beschreibt ja so ein bisschen die trotz Erfolg bodenständig und bescheiden zu bleiben. Und meine letzte Frage bezieht sich meistens darauf, was du deinem jungen Ich im Nachhinein raten würdest. Und du hast es zu Beginn schon erwähnt und jetzt gerade nochmal. Insofern schließen wir den Kreis. Also trotz Erfolg am Boden zu bleiben, bescheiden zu bleiben, aber auch den Erfolg mehr genießen. Und ich glaube, wenn ich das so richtig verstanden habe, wäre das auch der Ratschlag, den du deinem jungen Ich retrospektiv geben würdest.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde dem jungen Ich so ein bisschen diese Verbissenheit wegnehmen und ein bisschen das auch genießen lassen.
Das sind doch schöne Abschlussworte, die sich wahrscheinlich der ein oder andere ganz gut auf die Fahnenstange auch mal schreiben kann, gerade im Leistungssport. Weil eben auch den Glück und Erfolg mehr zu genießen dazugehört, weil das sind ja genau die Motivatoren, die uns auch intrinsisch antreiben. Ja, Matthias, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich bedanke mich natürlich auch wie immer bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen und freue mich riesig über Feedback oder Anregungen zu Themen, Wünschen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes, und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch gerne ein kleines Sternchen, dann finden es andere Zuhörer leichter. Lieber Matthias, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, und ich drücke natürlich die Daumen für Paris. Ich bin gespannt, es ist ein extrem sportlicher Sommer, also ich finde es Wahnsinn, wirklich mit erst Leichtathletik EM, dann hier EM, natürlich parallel Tour de France, und jetzt Paris, ab kommende Woche geht's dann los. Sportlicher Sommer, und ich drücke die Daumen.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Tack.
Mach's dir gut.
Tack und bis bald.
Bis bald.
Mach's gut, ciao.
Ciao.